DW Wissen. Was haben Schauspieler Richard Gere, Ex-US-Präsident George Bush, Fußballer Bastian Schweinsteiger und Folksänger Pete Seeger gemeinsam? Sie werden kaum drauf kommen. Sie litten alle unter Borreliose, hervorgerufen durch einen Zeckenstich. Und diese Promis, sie sind nur die Spitze des Eisbergs, wie wir gleich in dieser Sendung hören werden. Zecken sind unser Schwerpunktthema hier in diesem Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle. Und wir haben eine Familie in Berlin besucht, die seit einem Monat in einem Haus wohnt, das nicht nur energieneutral sein soll, sondern auch noch so viel Überschuss produziert, dass auch noch Autos und E-Bikes der Bewohner gespeist werden können. Mein Name ist Tobias Ühlmeier. Hallo. Vergessen Sie Wölfe, Kampfhunde oder Giftschlangen. Die gefährlichsten Tiere in unseren Breiten hier in Mitteleuropa sind nur wenige Millimeter klein. Es sind die Zecken. Tiere, die nicht an Leinen gehalten werden oder in Reservaten oder im Terrarium. Wer sich ins Grüne begibt, der läuft Gefahr, von ihnen gestochen zu werden. Und die Folgen, sie können fatal sein.
Ich hatte Schulterschmerzen. Ich hatte so Knieschmerzen, dass ich kaum noch eine Treppe hochkam. Ich hatte morgens immer dicke Finger beim Aufwachen. Dann Depressionen, aber nur immer kurzzeitig. Mal 10 Minuten, mal 2 Stunden, aber dann auch, dass ich gedacht habe, boah, wenn ihr jetzt eine Brücke stellt, wird sie springen.
Haarausfall, Wortfindungsstörungen, totale Erschöpfung. Die Liste an Beschwerden wurde mit den Jahren immer länger. Heike Trapphoff, Sozialpädagogin in Troisdorf bei Bonn, war im eigenen Garten von einer Zecke gestochen worden. Dabei hatte die Zecke sie mit Bakterien infiziert, genauer mit Borrelien. Da das aber kein Arzt erkannte, breiteten sich die Erreger nach und nach auf ihren ganzen Körper aus. Die Borreliose wurde chronisch. Erst nach 11 Jahren diagnostizierte ein Arzt die Krankheit und behandelte Heike Trapphoff mit Antibiotika.
Es hat gedauert, aber so nach und nach gingen alle Symptome weg. Da dachte ich, das geht alles gar nicht. Ich hatte das wirklich alles schon aufs Alter geschoben, ne? Und bin jetzt eigentlich platt. Ein richtiger Jungbrunnen.
Heike Trapphoff hatte Glück, denn bei vielen anderen Menschen schlagen die Antibiotika nach langer, chronischer Erkrankung nicht mehr an. Wer von einer Zecke gestochen wird, sollte es daher niemals auf die leichte Schulter nehmen. Vor allem, wenn kurz nach dem Stich eine Hautrötung, grippeähnliche Symptome oder andere Beschwerden auftreten.
Die Alternative lautet, zum Arzt gehen, sofort die Behandlung oder tapfer sein und über Jahre und Jahrzehnte eine schwere chronische Infektionskrankheit ertragen, die im hohen Maße die Lebensqualität beschädigt.
Sagt Walter Berghoff, Internist in einer Gemeinschaftspraxis bei Bonn. Er behandelte schon viele Patienten, die aufgrund eines kleinen Zeckenstichs sehr krank wurden. Denn Zecken übertragen weltweit viele gefährliche Erreger. Sie sitzen in den Speicheldrüsen oder im Darm der Zecken. Wenn die kleinen Spinnentiere sich mit ihren Haken überzogenen Stachel eine Grube in die menschliche Haut bohren und Blut saugen, geben sie Speichel und damit auch Erreger in die Wunde ab. Eine infizierte Zecke wird ihre Erreger aber nicht sofort nach dem Stich übertragen, sondern erst nach und nach. Während der Blutmahlzeit, die mehrere Tage dauern kann, wandern zusätzliche Erreger aus dem Darm in die Speicheldrüsen. Wer eine Zecke an sich entdeckt, muss sie daher so bald wie möglich entfernen. Man packt dafür den Zeckenkörper mit einer spitzen Pinzette und zieht ihn langsam von der Einstichstelle weg, erklärt Walter Berghoff.
Alle sonstigen sogenannten Entfernungsmethoden sind nicht nur veraltet, sondern strengstens verboten, weil sie bei Manipulieren der Zecke den Übertritt von Bakterien aus der Zecke in den menschlichen Körper begünstigen.
In Deutschland übertragen Zecken Bakterien, die Borrelien, sowie ein Virus, Erreger der Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME. Gerade die Borreliose ist sehr häufig. Jedes Jahr erkranken alleine in Deutschland etwa 1 Million Menschen neu. Borrelien gibt es überall auf der Welt. Sie sind in allen gemäßigten Breiten anzutreffen. FSME und ein verwandter Virusstamm wiederum treten in ganz Europa und in Asien auf. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe anderer Bakterien und Viren, die Zecken als Überträger nutzen.
Besonders problematisch ist ein weiterer Stamm, das sind die Rickettsien. Diese führen im Wesentlichen zu dem sehr belastenden Krankheitsbild des Rocky Mountain Fiebers in den Vereinigten Staaten und in Europa zu dem Mittelmeerfieber. Beide Krankheitsformen sind sehr dramatisch, hochfieberhaft, krankheitsbelastend, mit großem Risiko behaftet.
In Afrika verursachen Rickettsien das afrikanische Zeckbissfieber. Einzellige Parasiten, sogenannte Babesien, lösen eine Krankheit aus, die man oft als kleine Schwester der Malaria bezeichnet. Auch bei ihr leidet der Patient an starkem Fieber.
Alle genannten Krankheiten, die durch Bakterien hervorgerufen werden, lassen sich durch Antibiotika behandeln und müssen durch Antibiotika behandelt werden. Gegen Viren stehen keine Medikamente zur Verfügung.
Gegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis kann man sich impfen lassen. Bei allen anderen Erregern, einschließlich Borrelien, gibt es hingegen nur einen wirksamen Schutz. Zeckenstiche verhindern.
Man muss sich also entsprechend kleiden. Das ist oft problematisch, weil im Sommer ist Kleidung eben auch mit Hitzestau verbunden. Man entledigt sich der Kleidung und dann hat die Zecke freien Zugang.
Zecken lassen sich nicht von Bäumen fallen, sondern sie sitzen im hohen Gras und warten darauf, von vorbeikommenden Menschenbeinen abgestreift zu werden. Abwehrende Hautcremes und Sprays helfen da nicht, versichert Walter Berghoff. Auch Heike Trapphoff ist seit ihrer Borreliose sehr vorsichtig geworden. In ihrem Leben einschränken lässt sie sich aber trotzdem nicht.
Also wenn ich schon auf dem Land will, dann will ich da nicht eingemummt rumlaufen und ich arbeite auch im Garten, aber dann suche ich nachher ab. Das ist also das Wichtigste, das A und O, was man machen kann. Abends gleich absuchen, an allen Stellen, in allen Hautfalten, wo sie sich gerne reinsetzen.
Denn Krankheiten können Zecken erst übertragen, wenn sie eine geeignete Körperstelle zum Zustechen gefunden haben. Und das kann, je nachdem, wie schnell die Zecke ist, auch ein paar Stunden dauern.
Brigitte Osterrath und die Zeckenstichopfer. Dr. Thomas Jelinek arbeitet am Berliner Zentrum für Reise- und Tropenmedizin und ist als Infektologe auch Spezialist für Krankheiten, die von Zecken übertragen werden. Mit ihm habe ich mich vor der Sendung unterhalten und ihn gefragt, warum sind denn Zecken so gute Krankheitsüberträger?
Naja, Zecken saugen Blut, um sich weiterzuentwickeln, beziehungsweise um ihre Eier mit Eiweiß zu versorgen am Ende ihres Lebenszyklus. Und das saugen sie bei verschiedenen Säugetieren, Mäuse, Rehe, eben auch Menschen. Und wir haben natürlich Erreger im Blut, die dann aufgenommen werden von der Zecke und dann eben auch weitergegeben werden können. Das heißt auch, dass wir zum Beispiel Viren oder Bakterien, die eigentlich in Mäusen beheimatet sind, über die Zecke übertragen bekommen können.
Gibt es denn Unterschiede zwischen den Zecken in Mitteleuropa, so wie wir sie kennen, und denen sonst wo auf der Welt?
Oh ja, Zecken sind tatsächlich keine einförmigen Lebewesen, sondern sind sehr unterschiedlich. Und es hat tatsächlich auch große Konsequenzen für die Krankheitsübertragung, auch für die Art, wie die sich verhalten. Es gibt Zecken, die lassen sich im Wesentlichen nur abstreifen. Das heißt, die lauern in Büschen oder auf dem Gras, um aufgenommen zu werden. Das ist das, was wir hier von unserem Holzbock auch kennen. Es gibt aber auch Zecken, die suchen ganz aktiv die Säugetiere auf. Das heißt, die laufen wirklich aktiv auf einen zu und versuchen dann, einen zu stechen. Das ist bei uns aber sehr ungewöhnlich. Das haben wir eher in anderen Ländern. Und dann gibt es eben auch sehr unterschiedliche Krankheiten, die übertragen werden.
Nun gibt es bei uns zwei sehr gefährliche Krankheiten, die durch Zecken übertragen werden können. Das ist zum einen die Borreliose und zum anderen die Meningitis, also die Hirnhautentzündung. Sie kommen relativ häufig vor. Die Zecken gelten ja als die gefährlichsten Tiere hierzulande in Deutschland, in Mitteleuropa. Warum gibt es denn keine Impfung?
Es gibt eine Impfung gegen die zweite Krankheit, die Sie genannt haben, gegen die FSME, also früher Sommer-Meningoenzephalitis. Da kann man sich sehr effektiv schützen. Das ist eine Viruskrankheit, die sehr schnell auch übertragen wird. Das heißt, die Zecke sticht. Mit dem Stich appliziert sie Speichel in das Opfer, also in den Menschen rein. Und in dem Moment werden die Viren auch übertragen. Das heißt, man hat hier eine sehr unmittelbare Infektion. Der einzige Schutz, der ist aber sehr effektiv, ist die Impfung, die sehr großzügig in vor allem Süddeutschland, in Österreich und in anderen Ländern, wo das häufig ist, eingesetzt wird. Gegen Bakterien ist es viel schwieriger, Impfungen herzustellen. Es sind einfach sehr viel komplexere Organismen. Und die zweite Krankheit, die Sie genannt haben, die Borreliose, ist eben eine bakterielle Infektion. Hier ist ein Impfstoff in Entwicklung, auch in klinischer Prüfung, aber noch nicht fertig. Und hier haben wir tatsächlich das Problem, dass wir uns nur schützen können, indem wir Zeckenstiche vermeiden, beziehungsweise indem wir die Zecke ganz schnell rausziehen, weil die Bakterien brauchen Stunden, bis sie von der Zecke in den Menschen reingewandert sind.
Wenn meine Informationen stimmen, dann gibt es eine Impfung gegen Borreliose bereits für Hunde.
Das ist richtig, aber Sie können natürlich eine Tierimpfung nicht einfach bei Menschen einsetzen. Da gibt es ja ganz andere Sicherheitsstandards und das, was wir Hunden impfen, könnten wir unmöglich Menschen auch geben. Würde bei uns auch nicht gut funktionieren. Es ist, wie ich sagte, ein Impfstoff für Menschen in Arbeit. Der ist auch recht vielversprechend. Man kann sagen, wir testen den zum Beispiel im Moment auch in Berlin. Und der, wenn alles gut geht, kommt der auch Ende nächsten Jahres sowas auf den Markt. Aber das ist eben noch Zukunftsmusik. Und die bisherigen Versuche haben auch nie so richtig gut funktioniert.
Wenn denn die Borreliose dann tatsächlich übertragen wird, dann ist, glaube ich, alles halb so schlimm, wenn man sie nur rechtzeitig erkennt und bekämpft mit Antibiotika. Warum wird sie so häufig nicht erkannt?
Ja, das Problem mit der Borreliose ist, dass die Bakterien sich sehr viel Zeit lassen. Das sind sehr geduldige Erreger, die sich also nicht sofort schlagartig vermehren, wie man das zum Beispiel von Eitererregern kennt, sondern die sich ganz langsam im Körper ausbreiten und tatsächlich alles tun, um die Aufmerksamkeit des Abwehrsystems des Menschen möglichst nicht zu erregen. Das heißt natürlich auch, dass ich unter Umständen gar nicht mitbekomme, dass ich infiziert bin, bis es zu spät ist, also bis die sich weit im Körper ausgebreitet haben. Etwa die Hälfte derjenigen, die eine Infektion bekommen, kriegen ein sehr schönes Zeichen, sehr schön, weil das sehr typisch ist, die sogenannte Wanderröte. Das ist eine Rötung, die sich langsam von der Stichstelle ausbreitet, kreisförmig drumherum geht. Und das ist sehr, sehr typisch für die Krankheit. Und dann hat man auch das klare Signal, hier ist was los, hier kann man früh und muss man auch früh behandeln. Und das Schöne ist, Bakterien kann ich gut mit Antibiotika umbringen. Das geht sehr gut. Aber die andere Hälfte der Infizierten kriegt dieses Zeichen nicht und da läuft die Infektion zunächst mal im Verborgenen ab. Man merkt überhaupt gar nichts, bis es dann plötzlich anfängt, hinterher Beschwerden zu geben, wie Gelenkschmerzen, Gliederschmerzen und zum Teil auch sehr viele weiterreichende Beschwerden bis hin zur Entzündung der Hirnhäute und des Gehirns selber. Und das ist natürlich dann ein sehr unschöner Verlauf. Es ist auch sehr viel schwieriger, das dann zu behandeln.
In welchen Zeiträumen denken wir hier?
Wir denken hier Wochen bis Monate bis Jahre. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Fälle, die sehr schnell verlaufen, wo man wirklich innerhalb von kurzer Zeit auch recht dramatische Symptome hat. Aber wir haben viele Patienten, die kommen 2, 3 Jahre nach dem plausibel geschilderten Zeckenstich und sagen, ich habe die ganze Zeit nichts gemerkt und jetzt habe ich plötzlich Beschwerden. Und dann sieht man, das ist dann auch eine aktive Borreliose. Das heißt, es kann zum Teil sehr lange dauern.
Sie sagen, die Therapie sei dann äußerst schwierig. Ist sie denn ausgeschlossen nach Monaten und nach Jahren, dass es wieder zur Heilung führt?
Nein, nein, es ist nicht ausgeschlossen. Es gibt ja gerade zur Borreliose eine Menge, was im Internet steht, was einen oft auch Angst macht. Ganz so dramatisch ist es nicht. Man kann Bakterien gut behandeln mit Antibiotika, auch wenn die schon Monate oder Jahre im Körper sind. Man kann sie also in jedem Fall umbringen, muss das nur konsequent tun. Also mit einer entsprechenden Kombinationstherapie mit Antibiotika ist eine Beendigung der Infektion eigentlich in jedem Fall möglich. Das Problem ist, dass die Schäden, die die Bakterien bereits gesetzt haben im Gewebe, am peripheren Nervensystem und so weiter, dass man die nicht unbedingt mit Antibiotika wieder reparieren kann, weil die Schädigung natürlich nicht auf die Antibiotika anspricht. Und da kann es sein, dass man Beschwerden zurückbehält.
Die Borreliose ist eine weit verbreitete Krankheit. Sie kann erhebliche Schäden anrichten, wie Sie es gerade geschildert haben. Warum wird sie denn so stiefmütterlich behandelt? Warum ist so wenig bekannt über diese Krankheit?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich hier nicht wirklich gut beantworten kann. Ich kann nur sagen, dass wir von der Schulmedizin bei der Borreliose tatsächlich kein besonders gutes Bild abgegeben haben, eigentlich von Beginn an, von der Entdeckung. Die Entdeckung dieser Krankheit ist tatsächlich geschuldet der Mutter eines Kindes, die in den USA gesagt hat, die Beschwerden ihres Kindes sind so merkwürdig, da muss was dahinter stecken. Und dann hat sie angefangen, alle zu nerven in ihrem Umfeld, bis irgendwann tatsächlich geguckt wurde und siehe da, man hat dann die Borreliose entdeckt. Also es war noch nicht mal die Schulmedizin, die Krankheit identifiziert hat am Anfang. Und so zieht sich das eigentlich weiter. Wir tun uns komischerweise sehr schwer anzuerkennen, dass es chronische Verläufe gibt, dass es auch Schäden gibt, die wirklich auch bleiben können durch die Borreliose, weil einfach zwar die Infektion beendet ist, aber die Folgeschäden bleiben und ähnliches. Also da ist noch ein ziemliches Kommunikationsproblem. Ich muss aber auch sagen, dass sich in den letzten Jahren deutlich gebessert hat. Borreliose wird diskutiert, auch bei den Konferenzen, bei den Fachkonferenzen und wird auch sehr viel stärker wahrgenommen als früher.
Dr. Thomas Jelinek vom Berliner Zentrum für Reise- und Tropenmedizin. Ein Haus, das deutlich mehr Strom produziert, als es verbraucht, und das völlig kohlendioxidfrei und klimaschonend, glauben Sie nicht? In Berlin gibt's sowas schon. Als Prototyp des Bundesministeriums für Verkehr und Bau. Kein Wunder, dass es viele Bewerber gab, die in einem solchen Haus Probe wohnen wollten. Die Familie Welke-Wiechers hatte Glück, wurde ausgewählt und darf für 15 Monate Versuchskaninchen spielen. Gut ein Monat ist jetzt rum und das ist für uns Grund genug, mal nachzufragen, wie denn die ersten Eindrücke sind, wie sich energieeffizientes Wohnen und Elektromobilität miteinander verbinden lassen.
Fasanenstraße 87 in der Berliner Innenstadt. Zwischen unwirtlichen Hochhauskomplexen steht ein Kleinod, ein Designer-Einfamilienhaus mit grünem Garten darum. Aus der Vogelperspektive gleicht das Haus einem großen schwarzen Quader. Von vorne eher einem überdimensionierten Fernsehbildschirm, denn eine Glasfront ist in den Quader eingelassen, etwa so hoch wie 4 aufeinander gestapelte Autos.
Mein Name ist Jörg Welke, ich lebe hier in diesem wunderschönen Effizienzhaus Plus mit meiner Familie und zwar für die nächsten 13 Monate noch, das sind dann insgesamt 15 Monate.
15 Monate, in denen Jörg Welke, seine Frau Simone und die Kinder Freya und Lenz ihre Energie im Haus selbst produzieren. 15 Monate, in denen Familie Welke-Wiechers mit dem selbstproduzierten Strom 2 Elektroautos und 2 Elektrobikes betreiben. Vater Jörg Welke kommt nach Hause. Er drückt eine Taste auf seinem Mobiltelefon, die gläserne Haustüre geht auf. Vor ihm ein lichtdurchflutetes Wohnzimmer mit weißer Wohnküche, Naturholzparkett. Im Eingangsbereich fällt sein Blick auf einen schwarzen Bildschirm an der Wand. Das Herzstück des neuen Hauses.
Das hier ist die zentrale Steuerung für das Haus. Hier können wir das Licht anmachen, die Jalousien rauf und runter fahren. Wir können die Heizung einstellen und wir können uns sogar Szenen programmieren. Da gibt es zum Beispiel die Szene morgens Werktag. Morgens um 6.40 Uhr gehen im ganzen Haus die Jalousien rauf.
Vieles im Haus passiert vollautomatisch. Was viel Energie spart, erklärt Jörg Welke. Und zeigt mit Handbewegungen, wie Bewegungsmelder das Licht nur dann anschalten, wenn sich im Haus etwas tut. Er zeigt auf Zeitschaltuhren, die Hausgeräten den Takt vorgeben und beschreibt die automatische Belüftungsanlage und die ausgeklügelte Dämmung des Hauses, die beinahe ohne Stromeinsatz Wohlfühlklima produziert. Besonders stolz ist Familie Welke-Wiechers aber auf ihr privates Kraftwerk auf dem Dach. Eine Solaranlage versorgt das Haus mit Strom, heizt warm Wasser und betankt die Elektroautos. Rundum emissionsfrei. 16.500 Kilowattstunden Strom soll die Anlage laut Plan pro Jahr liefern. Viel mehr, als die Familie je verbrauchen könnte. Zum Vergleich, im alten Haus nutzte die Familie gerade einmal 2.000 Kilowattstunden pro Jahr. Selbst wenn jetzt noch zusätzlich Elektroautos betankt werden, so bleibt doch sehr viel Strom übrig, sagt Jörg Welke.
Dieser Strom fließt dann erstmal in die Hausbatterie, in die stationäre Batterie und die wird dann vollgeladen. Die hat eine Kapazität von 40 Kilowattstunden, sodass dann nachts oder bei schlechtem Wetter, wenn die Solaranlage für unseren Bedarf hier nicht mehr genug Strom produziert, den Strom aus dieser Batterie bezieht, sodass wir netzunabhängig sind.
Soweit die Theorie, schmunzelt Jörg Welke, läuft in den Garten und klopft auf den Deckel einer 3 Kühlschränke breiten, mannshohen grauen Tonne. Darin versteckt sich die stationäre Hausbatterie. Und die funktioniert noch nicht. Denn noch tüfteln Forscher an der Feinabstimmung. Ein also nicht ganz perfektes Haus der Zukunft. Kein Problem für die 12-jährige Tochter Freya und den 8-jährigen Sohn Lenz. In ihrem Internetblog schwärmen beide vom täglichen Wannenbad, beheizt mit Solarstrom. Auch wenn Mutter Simone das als Flunkerei enttarnt, der Umgang mit Energie sei unbeschwerter geworden.
Nein, das stimmt nicht jeden Tag natürlich, aber tatsächlich mit einem guten Gewissen. Ne? Während wir bei uns sonst immer mit Baden und Duschen schon da auch Abstufungen gemacht haben und überlegt haben, muss das jetzt sein mit dem Bad? Müssen wir das Wasser jetzt so volllaufen lassen? Hier ist es einfach ein gutes Gefühl, da dann drin zu sitzen und zu wissen, das Wasser ist jetzt erwärmt, also CO2-frei. Wir haben jetzt über die Sonnenenergie erwärmt. Ne? Das stimmt schon, ja.
Doch egal, wo Simone Wiechers und Jörg Welke im Effizienzhaus Plus auch hinschauen. Alles dreht sich nur noch um Akkus. Die sind in Elektroautos, in der Hausbatterie, in den Elektrobikes, in Smartphones und. Alles will verkabelt, alles geladen sein. Nur ein Gerät ist da schon weiter. Jörg Welke zeigt auf einen der beiden Elektroautoparkplätze vor der Tür. Im Boden ist dort eine Metallplatte eingelassen.
Also hier sehen Sie eine sogenannte Induktionsspule. Die verbirgt sich in dieser Platte da unten drin. Das Gegenstück ist in dem Auto drin. Und durch Induktion wird es über die Luft geladen. Da ist also kein Kabel drin, kein Stecker, nichts, sondern sie fahren einfach nur drauf. Und das Auto wird dadurch automatisch geladen. Ich muss mich um nichts kümmern. Das steht da einfach nur, ist geparkt und ist voll morgens. wenn ich losfahren will.
Technischer Schnickschnack. Für das hielt Jörg Welke so eine Induktionsladestation früher. Seit die Familie regelmäßig Elektroautoausflüge ins Berliner Umland macht, weiß er, wo die nächste Stromtankstelle ist und wie das Auto dort geladen wird, das kann bei einer Reichweite von 150 Kilometer entscheidend sein. Denn Starkstromladekabel für ein rasches Aufladen des Elektroautos sind auf dem Land Mangelware. Und an gewöhnlichen Steckdosen dauert ein Ladevorgang fürs Elektroauto leicht bis zu 9 Stunden. Und selbst wenn alles vollgeladen ist, bleiben Überraschungen nicht aus, so wie beim letzten Ausflug.
Das Spannende an diesem Ausflug war, dass die Kapazitätsanzeige, nämlich das, was wir angeblich noch erreichen könnten, deutlich schneller zusammengeschrumpft ist als das, was wir tatsächlich gefahren sind.
Schuld war ein Fahrradgepäckträger, dessen Luftwiderstand das Elektroauto bremste und viel Strom verschwendet hat. Ganz bestimmt nicht der letzte Aha-Effekt für Familie Welke-Wiechers im Effizienzhaus Plus. Und dennoch genau das, was die Testfamilie sich erhofft hat, nämlich energieeffizientes Leben zum Anfassen.
Richard Fuchs über ein Haus in Berlin, das mehr Energie erzeugt, als es verbraucht. Bis zur Serienreife werden allerdings noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte vergehen und auch über die Kosten wollte bislang noch keiner sprechen. Und jetzt die Wissenschaftsnachrichten.
Selbst ein leuchtend roter Apfel kann mehlig schmecken oder sogar von innen verfault sein. Wissenschaftler am Fraunhofer Institut für Photonische Mikrosysteme IPMS in Dresden haben deswegen ein Gerät entwickelt, mit dem man in das Innere von Lebensmitteln hineinsehen kann, das Nahinfrarotspektrometer. Und das funktioniert so. Einfach im Supermarkt das Spektrometer auf ein Stück Obst halten und innerhalb kürzester Zeit geben Infrarotstrahlungen darüber Auskunft, wie das Innenleben der Frucht aussieht. Der Erfinder Heinrich Grüger.
Anhand dieser Parameter kann man dann bewerten, ob die Frucht zum Beispiel, die man in der Hand hält, eben reif ist, also einen vernünftigen Zuckergehalt hat, ob sie eventuell schon überlagert ist, also trocken wird, zu wenig Wasser enthält und aufgrund dieser Daten dann eine Kaufempfehlung aussprechen.
Eine Miniaturversion des Spektrometers soll nach Wunsch der Forscher künftig auch in Smartphones Platz finden. Zusammen mit der entsprechenden Software würde dann mit Sicherheit kein faules Obst mehr im Einkaufskorb landen. Die gute alte HiFi-Stereoanlage ist in Wohnzimmern schon lange kein gern gesehener Gast mehr. Viel zu groß ist sie und ständig verstaubt. Eine besonders platzsparende Alternative bieten jetzt Forscher der TU Chemnitz an. Sie haben Lautsprecher entwickelt, die auf Papier gedruckt werden können. Die Musik ertönt dann nicht mehr aus einer kastenförmigen Box, sondern von einem einfachen Blatt Papier. Hierfür werden spezielle Druckmaschinen benötigt, die hauchdünne Plastikschichten auf das Papier auftragen. Die erzeugen Schwingungen und auf diese Weise entsteht der Sound. Die Papierlautsprecher können wie herkömmliche Boxen per Kabel an einen Audioverstärker, wie etwa einen MP3-Player, angeschlossen werden. Georg Schmidt von der TU Chemnitz ist überzeugt, dass bald ganze Soundtapeten die Wohnzimmer der Menschen schmücken könnten.
Papier ist extrem dünn, es ist flexibel, man kann es biegen und es funktioniert trotzdem, es ist federleicht und was hinzukommt, es ist natürlich extrem preiswert.
Zur Beschallung der eigenen 4 Wände reichten die Boxen aus Papier allemal. Lediglich am Bass, so die Experten, müsse noch ein wenig gearbeitet werden. In Gedanken Tango tanzen. Das wollen Forscher der Uni Rostock einer Berliner Patientin ermöglichen, die an der unheilbaren Krankheit amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS, leidet. Die ehemalige Tango-Tänzerin ist völlig gelähmt, kann aber durch das Bewegen ihrer Augen Signale an einen Computer weitergeben. Auf diese Art kommuniziert sie mit ihrer Umwelt. In einem Experiment soll sie nun mit ihrer Gedankenkraft auch künstlich erzeugte Computerpuppen zum Tanzen bringen. Hierfür haben die Forscher der Uni Rostock zunächst professionelle Tango-Tänzer aufs Parkett gebeten und ihre Bewegungen aufgezeichnet. Die Patientin soll nun durch die Steuerung ihrer Gehirnströme den Ablauf der Tanzschritte virtuell kombinieren und variieren. Brain Dancing nennt sich das dann. Dabei wird die Patientin von der bloßen Betrachterin tanzender Avatars zur Choreografin einer ganzen Performance. Nach dem Wunsch der Forscher sollen sich ALS-Patienten in Zukunft sogar zu ganzen Tango-Flashmobs treffen und sich gemeinsam in die Tanzwelt denken.
Und das war's auch schon wieder von uns vom Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle. Wie immer an dieser Stelle will ich Ihnen noch unsere Website ans Herz legen, dw.de/Wissenschaft. Da gibt's dann weiterführende Informationen und auch Beiträge, die aus Platzgründen leider nicht in diese Sendung gepasst haben. Ich bin Tobias Oehlmeier. Tschüss, bis zum nächsten Mal.